SWR Kultur. Gast vor acht.
An heißen Tagen wie diesen ist Trinken noch mal wichtiger als an anderen Tagen. Die einen haben dafür immer eine Flasche Wasser dabei, andere springen bei Bedarf schnell in den Supermarkt oder holen sich eine Limo am Kiosk. Und dann gibt es noch öffentliche Trinkwasserbrunnen. Nicht viele und es sollten auch viel mehr sein, findet mein heutiger Gast. Thomas Frank ist im Vorstand der Europäischen Brunnengesellschaft. Er macht Brunnenführungen in Karlsruhe und postet als Foundfluencer Wissenswertes zu Brunnen auf Instagram. Außerdem setzt er sich mit der Organisation A Tip Tap dafür ein, mehr Leitungswasser zu trinken. Thomas Frank, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Frau Oppenberg.
Sie leben in Karlsruhe, bieten dort Brunnenführungen an. Es gibt 36 Brunnen in Karlsruhe. Ist das eigentlich viel?
Also man könnte sagen ja, man könnte aber auch sagen nein. Also inzwischen hat sich die offizielle Zahl sogar ein bisschen erhöht. Offiziell waren es einmal 36, jetzt sagt das zuständige Gartenbauamt, es sind sogar 44. Insgesamt spricht man dann auch sogar von 54 Trinkbrunnen, die also nicht in der Zuständigkeit des Gartenbauamts liegen. Also so ein bisschen verwirrend. Wir sind auch gerade dabei, von der TipTap sozusagen diese Anzahl der Trinkbrunnen auch selber mal zu dokumentieren, um auch eine verlässliche Zahl zu liefern. Aber wenn man das jetzt mit anderen Städten vergleicht, zum Beispiel Köln, wo es nur 13 Trinkbrunnen gibt, müsste man schon sagen, 44 Trinkbrunnen in Karlsruhe mit einer Einwohnerzahl von so über 300.000 Einwohnern ist schon ganz gut.
Das ist schon fast Spitzenreiter. Was sind denn das für Brunnen? Also kann man aus allen trinken oder sind die meisten dann auch, ich Anführungsstrichen, nur künstlerisch und nicht praktisch?
Also Karlsruhe ist eigentlich eine Wasser- und Brunnenstadt. Also man findet dort über 300 Brunnen und davon sind eben so 44 Trinkbrunnen. Man muss sagen, dass Karlsruhe sich so ein bisschen auf diesen Brunnenerbe ausgeruht hat, so die letzten Jahrzehnte. Also man findet überwiegend historische Trinkbrunnen, auch in meiner Trinkbrunnentour, die führt durch die Innenstadt von Karlsruhe, das sind 5 Stück. Sind es ausschließlich historische Trinkbrunnen. Der jüngste stammt tatsächlich von 1905 und die restlichen alle noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts, also 1824. Und man hat es so ein bisschen versäumt, aber das ist auch ein grundlegendes Problem deutscher Städte, eben modernere Trinkbrunnen zu installieren. Die sind nicht unbedingt schön, das sind eher ja funktionale Edelstahlbrunnen, ne, mit so einem Druckknopf, also meistens so Säulen. Und die bräuchte es allerdings mehr. Und es ist natürlich immer eine Frage des Geldes, ob man dann jetzt vielleicht nochmal Künstler oder Künstlerinnen ins Boot holen will und sagt, wir schreiben einen Wettbewerb aus und gestaltet uns doch mal einen modernen Trinkbrunnen. Das ist natürlich dann wieder eine Kostenfrage.
Wie kommt das bei Künstlerinnen und Künstlern an? Also ist das eine Form der Kunst, mit der Sie sich beschäftigen, mit der Sie sich vielleicht auch mehr beschäftigen mittlerweile?
Auf jeden Fall. Also Kunst und Ökologie ist in den letzten Jahren ein absolutes Boom-Thema, also gerade auch in Kunstmuseen, aber auch wenn es um Kunst im öffentlichen Raum geht. Ich selber stehe auch in Kontakt mit Künstlern und Künstlerinnen, die Brunnen für Museen konzipieren. Das sind jetzt nicht ausschließlich Trinkbrunnen, aber das sind spielerische Wasserformationen, wo man dann auch Anklänge findet an diverse Stilrichtungen. Und es gibt aber auch Künstler und Künstlerinnen, die sich dezidiert mit der Klimakrise auseinandersetzen und da auch mit dem Wasser. Und ich weiß zum Beispiel von einer Kölner Künstlerin, dass sie gerne auch mal einen Kunst am Bauauftrag kriegen würde für einen Brunnen oder eine Brunneninstallation. Und der Wunsch, der Bedarf seitens der Künstlerschaft ist also schon da, also auch die Städte zu Wohlfühloasen zu verwandeln mit Kunst,
ja. Mir scheint und Wasser. Ja, mir scheint ja, dass Brunnen in Städten, also jetzt mit dem Klimawandel, mit den heißer werdenden Sommern auch eine größere Bedeutung bekommen, auch vielleicht eine größere Nachfrage bekommen bei den Menschen, die in den Städten leben. Trügt da mein Eindruck oder stimmt der?
Ihr Eindruck stimmt absolut. Also in meinen Trinkbrunnenführungen kriege ich das auch immer mit, dass die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen sich sogar ein bisschen beschweren, dass es zu wenig öffentliche Trinkwasserzugänge gibt in Karlsruhe, aber auch in anderen Städten. Das heißt also, man bräuchte, wir sagen immer von der TipTap, pro 1000 Einwohner einen Trinkbrunnen. Und dann käme dann schon eine stattliche Zahl zusammen. Es gibt ja immer Vorbilder, auch im deutschsprachigen Raum. Wien wird ja immer ganz gerne genannt. Die haben schon ungefähr 1500 Trinkbrunnen, Zürich ebenso. Und da sind deutsche Städte natürlich weit von entfernt. Also insgesamt haben wir ungefähr deutschlandweit 1300 Trinkbrunnen. Und angesichts der Tatsache, dass die Hitzesommer immer stärker werden und gerade in verdichteten, bebauten Städten es zu Hitzeinseleffekten kommt, braucht es unbedingt Trinkwasserquellen. Aber Städte haben natürlich auch das Problem, dass sie oft verschuldet sind. Karlsruhe ist ja auch in so einer Rolle. Und dann versucht man, andere Wege zu finden. Also zum Beispiel gibt es sowas wie die Refill-Station, die zählt auch zur TipTap. Und da können dann Einzelhandelsgeschäfte oder auch Arztpraxen genauso gut Kindergärten sich zu Refillstationen erklären lassen. Es gibt dann so einen Aufkleber, da so ein Wassertropfen drauf. Und dann wissen die Gäste einer Stadt oder auch die Bürger und Bürgerinnen, hier kann ich dann, wenn es meilenweit kein Trinkwasser gibt, im öffentlichen Raum kann ich da hin und mir mein Trinkgefäß auffüllen lassen. Dahin tendieren die Kommunen immer mehr, dass man sagt, okay, man schiebt das dann eher auf so Initiativen eben von Einzelfachhändlern, Einzelfachgeschäften, dass die dann für die Wasserversorgung, zuständig sind.
Aber schöner wäre ja schon, wenn es denn mehr Brunnen geben würde. Was muss denn ein Brunnen für Sie haben, dass Sie sagen, ach, das ist ein schöner Brunnen? Also Sie posten ja auch Brunnen bei Instagram, also Bilder davon, nennen sich dort Foundfluencer. Was muss ein Brunnen mitbringen, dass Sie ihn da ausstellen und sagen, das ist ein besonders schöner?
Es ist unterschiedlich, aber die schöne Gestaltung ist schon mal ein wichtiges erstes Merkmal. Also je kunstvoller ein Brunnen, Trinkbrunnen oder Zierbrunnen gestaltet ist, desto faszinierender ist der. Ganz wichtig dann auch die Zugänglichkeit zum Wasser. Also ein großes Problem ist ja so schön, viele Brunnen auch in Deutschland ja sind, auch Europa, weltweit. Oft ist der Zugang ja verwehrt. Man kommt vielleicht gerade mal ans Becken ran, kann sich da mal die Hände eintauchen oder die Füße maximal. Oft ist das Baden ja auch verboten in Brunnen. Aber wichtig ist schon, dass man mit dem Element Wasser in Berührung kommt für mich. Ja, man muss es spüren, man muss auch die Kälte, die Erfrischung am Körper spüren. Und es hat nachweislich ja auch positive Wirkungen. Also es ist in wissenschaftlichen Studien erwiesen, dass die Berührung mit Wasser das Wohlgefühl steigert, ja. Und natürlich auch das bloße Sehen von fließendem Wasser im Brunnen. Aber es ist schon wichtig, auch der Körperkontakt mit dem Wasser. Und der ist noch nicht überwiegend gegeben bei den Brunnen in Deutschland oder Europa.
Ich höre schon raus, Sie haben eine wirkliche Faszination für Wasser und darüber sprechen wir gleich weiter hier in SWR Kultur am Abend. I used to walk 100 miles to get water for my people. Used to walk 100 miles to get water, to get water. Sie hören SWR Kultur am Abend mit einem ja, doch feuchtfröhlichen Gast vor acht. Thomas Frank nennt sich Foundfluencer. Er setzt sich für mehr Brunnen in Städten ein, macht Führungen zu den Brunnen in Karlsruhe speziell und plädiert dafür, mehr Leitungswasser zu trinken. Herr Frank, man kann also schon sagen, Ihre Leidenschaft ist Wasser. Woher kommt die?
Dies begründet in meiner Kindheit. Also es war schon so, wenn ich mit meinen Eltern durch meine schwäbische Heimat spaziert oder gewandert bin, also die ist sehr wald- und hügelreich, und ich dann schon einen einfachen Holzbrunnen entdeckt habe oder eine Grottenquelle, ich dann in Jubel ausgebrochen bin. Und ebenso war es dann auch mit etwas kunstvoller gestalteten Brunnen in den Städten und Dörfern, die wir besucht haben. Genauso war es aber auch so, dass ich als Kind schon immer gern an Brunnen gespielt habe oder an fließenden Gewässern wie Bächen. Und diese Faszination hat sich dann jetzt bis ins höhere Alter gehalten und ist dann jetzt glücklicherweise zum Beruf geworden.
Beruflich werben Sie auch dafür, mehr Leitungswasser zu trinken, aus ökologischen Gründen. Was bringt denn Leitungswasser trinken für die Umwelt?
Also die Organisation TipTap, die übersetzt ja so viel heißt wie ein Tipp Leitungswasser, für die ich arbeite in Karlsruhe, die nennt immer fünf Gründe fürs Leitungswasser. Also erstens, es spart CO2, wenn man das mal hochrechnet. Also angenommen, jeder Bundesbürger, jede Bundesbürgerin in Deutschland würde auf Leitungswasser umsteigen, dann würden wir 3 Millionen Tonnen CO2 im Jahr sparen. Das ist dann schon mal eine stattliche Summe, weil es fallen die Transportwege weg und es kommt ja direkt aus der Leitung. Man hat keine Flaschenproduktion, also unheimlich viel CO2 wird dort eingespart. Es ist zugleich auch ein Faktor, der Plastik einspart. Also wir haben ein großes Verpackungsmüllproblem durch Flaschenwasserkonsum, vor allem durch Einwegplastikflaschen. Und da würden wir ebenfalls gehörige Mengen einsparen. Man hat so eine Zahl, jetzt gerade 9 Milliarden Einwegplastikflaschen. Das variiert immer so ein bisschen. Es ist natürlich auch gut für den Geldbeutel. Es ist wesentlich billiger und bequem. Also man schont den Rücken. Man muss jetzt nicht ablagen mit schweren Kisten schleppen. Und dank der Trinkwasserverordnung ist es eben auch von hoher Qualität und damit auch bedenkenlos
Das wäre jetzt
trinkbar.
meine nächste Frage gewesen, weil man hört ja immer wieder von Bakterien in den Leitungen, von Medikamentenrückständen, die nicht geklärt werden können, von Nitrat im Wasser. Kann man denn Leitungswasser wirklich überall bedenkenlos trinken?
Also die Trinkwasserverordnung schreibt den Wasserversorgern vor, wirklich sehr strenge Kontrollen durchzuführen. Also ich kann aus Karlsruhe berichten, aber bei anderen Stadtwerken oder Wasserversorgern muss es ähnlich sein, wird so gut wie jeden Tag Trinkwasser kontrolliert. Ne? Also es gibt etliche Messstellen schon an den Förderbrunnen, in den Leitungsnetzen selber und es werden auch unfassbar viele Parameter untersucht, ne, wasserchemische Parameter, biologische, mikrobiologische Parameter. Und von den Stadtwerken Karlsruhe weiß ich auch, dass sie immer wieder auch Sonderuntersuchungen durchführen auf Arzneistoffe, auf Süßstoffe, auf Mikroplastik. Und dennoch muss man natürlich auch mal auf die Region gucken. Also Karlsruhe hat jetzt zum Beispiel sehr großes Glück, weil die vier Wasserwerke, die die Stadt und auch die Umgebung mit Trinkwasser versorgen, in ausgedehnten geschützten Waldgebieten liegen. Das ist immer ein sehr guter geografischer Vorteil. Und das Wasser kommt eben aus den Tiefen des Oberrheingrabens. Ja, das heißt also, da hat man mit Schadstoffen kaum was zu tun und wenn, dann wirklich in ganz geringem Ausmaß. In Regionen, wo man jetzt aber zum Beispiel starke Mastbetriebe hat, da sind dann die Nitratwerte wieder sehr hoch, die ja langfristig laut Studien ja zum Beispiel Krebs erregen können. Also es ist schon auch angebracht, das Trinkwasser auch zu schützen. Also die Verbraucher und Verbraucherinnen können einfach jetzt sich nicht darauf verlassen, es wird immer so bleiben, dass wir bedenkenlos das Trinkwasser in Deutschland aus den Hähnen zapfen können. Wir müssen schon langfristig auch was dafür tun, weil die Gefahr ist groß, dass das Trinkwasser nicht mehr die Qualität haben könnte wie momentan.
Und Wasser wird auch in Deutschland mittlerweile knapp. In einigen Regionen wird es schon rationiert. Jetzt plädieren Sie für öffentlich zugängliche Brunnen, Trinkwasserbrunnen in der Stadt. Ist das denn dann noch zeitgemäß?
Also ich glaube, es wird auf ein Mischmodell hinauslaufen. Also es ist sicherlich wichtig und inzwischen ja auch bundesweit eine gesetzliche Verpflichtung für Kommunen, die Trinkwasserzugänge zu erhöhen. Also wir haben einmal das Wasserhaushaltsgesetz, ne, das und seit dem 1. Juli 2024 auch das Klimaanpassungsgesetz. Die schreiben ganz klar vor, liebe Kommunen, ihr müsst was für die öffentliche Trinkwasserversorgung tun, stärker als bisher. Und es wäre gut, schon das Geld für öffentliche Trinkbrunnen zu investieren, aber die von mir auch schon angesprochene Refill-Initiative, ne, also wo dann eben zum Beispiel Einzelhandelsgeschäfte kostenloses Leitungswasser anbieten, sind natürlich auch ein wichtiges Modell, um eine Trinkbrunnenlandschaft in den Städten wirklich attraktiv zu gestalten. Und dann gäbe es natürlich noch die Chancen über Stiftungen, vielleicht dann doch mal Kunst am Bau-Wettbewerbe zu machen oder öffentliche Trinkbrunnen an Künstler, Künstlerinnen auszuschreiben. Also da muss man noch ein bisschen Fantasie walten lassen, aber es wird auf jeden Fall auf ein Mischmodell
Herr
hinauslaufen.
Frank, wenn Sie solche Führungen machen zu den Brunnen in Karlsruhe, dann dann probieren ja auch Ihre Teilnehmenden, die da mitlaufen, das Wasser. Und Sie machen so Geschmackstests mit dem Wasser. Könnten Sie anhand des Wassers schmecken, wo Sie sind?
Also ich selber bin tatsächlich nicht so mit diesen Sommelier-Geschmacksnerven ausgestattet. Also da gibt es zum Beispiel in meinen Führungen Begabtere. Also Um die Frage direkt zu beantworten, ich glaube nicht.
Aber schmeckt das Wasser in Karlsruhe anders als, sagen wir mal, in Stuttgart?
Das würde ich schon sagen, ja. Also, weil es auch eine andere Herkunft einfach hat. Also, dadurch, dass das Trinkwasser in Karlsruhe aus dem Oberrheingraben kommt, also wirklich aus einem sehr sandreichen und kiesschichtigen Wasserreservoir, hat das natürlich sehr viel Kalk zum Beispiel. Also es ist dann Calciumcarbonat, ja, das ja dann für viele Leute immer erschreckend ist, weil es die Elektrogeräte verweist und verkalkt und dann zur Reinigung auffordert. Aber dieser hohe Kalkgehalt zum Beispiel oder Calciumgehalt im Wasser, der ist schon sehr spezifisch auch für Karlsruhe. Und auch Magnesium ist schon sehr gut vorhanden, ja, so im Trinkwasser. Aber es gibt dann an den Brunnen auch immer wieder Unterschiede. Also es hängt dann auch immer von den Ausgussrohren ab. Also wenn die jetzt metallischer sind und auch länglicher, dann merkt man das auch, dann schmeckt das Wasser ein bisschen metallischer und an manchen Stellen auch ein bisschen säuerlicher. Und wir küren dann tatsächlich in der Tour immer einen Lieblingstrinkbrunnen nach Geschmack. Und das ist dann meistens immer einer, der dann auch gewinnt. Ja.
Mehr Brunnen in Städten, mehr Leitungswasser als Trinkwasser. Dafür setzt sich Thomas Frank ein und er war heute Abend mein Gast vor acht. Herr Frank, ich danke Ihnen vielmals.
Ganz herzlichen Dank.